Deutschlandfunk, Andruck.
Mit Monika Dittrich, guten Abend und herzlich willkommen zu Andruck, dem Magazin für politische Literatur. Gehorsam macht frei, so heißt das Buch des französischen Historikers Joan Chapoutot. Und der Titel ist natürlich eine Anspielung auf die nationalsozialistische Phrase »Arbeit macht frei«, wie sie am Eingang von Konzentrationslagern zu lesen war. Chapoutot hat die Arbeits- und Führungskultur der Nationalsozialisten untersucht und zeigt, welche Kontinuitäten es bis heute gibt. Dazu gleich unsere erste Rezension in dieser Sendung. Außerdem heute in Andruck ein Gespräch mit dem indisch-amerikanischen Strategie- und Politikberater Parakanna über das Zeitalter der Migration. Der Politikwissenschaftler Thomas Biebricher hat eine politische Theorie des Neoliberalismus vorgelegt. Auch dazu gleich mehr. Wir besprechen Monika Czernins Buch über Josef II. Und das Europa der Aufklärung. Der Titel heißt »Der Kaiser reist inkognito«. Und um Klasse und Kampf geht es im Sammelband von Maria Barankow und Christian Baron. Auch diesen Titel stellen wir Ihnen heute vor. Musik. 1945 war die nationalsozialistische Diktatur besiegt. Doch die nationalsozialistische Ideologie in den Köpfen war deshalb noch lange nicht verschwunden. Über die historischen Kontinuitäten ist schon viel geschrieben worden, über Nazi-Größen zum Beispiel, die in der jungen Bundesrepublik sagenhafte Karrieren machten. Der französische Historiker Joan Chapoutot hat sich mit einem ganz besonderen Aspekt dieser Kontinuitäten beschäftigt. Er hat die Arbeits- und Führungskultur in der nationalsozialistischen Wirtschaftswelt untersucht und zeigt, wie sich die Vorstellungen von Menschenführung und Leistungsbereitschaft in der Bundesrepublik fortsetzten. Wie etwa der fanatische NS-Jurist Reinhard Höhn später zum Marketing-Guru und Managementlehrer werden konnte. Gehorsam macht frei, heißt das Buch des Sorbonne-Professors Chapoutot, und Martin Hubert hat es für Andruck gelesen.
Arbeit macht frei, hieß der zynische Spruch, der an den Toren einiger deutscher Konzentrationslager angebracht war. Joan Chapoutot spielt mit seinem Buchtitel direkt darauf an. Gehorsam macht frei. Eine kurze Geschichte des Managements von Hitler bis heute. Das ist kein billiger Effekt, denn der französische Historiker weist tatsächlich starke Kontinuitätslinien im Führungsdenken zwischen der NS-Zeit und der deutschen Nachkriegsperiode nach. Zudem bringt er weitere Belege dafür, dass die NS-Zeit als extreme Variante der Moderne deutbar ist. Die NS-Gesellschaft wurde nämlich nicht allein durch Repression und Propaganda zusammengehalten, sondern auch durch moderne Auffassungen der Organisation und Mitarbeiterführung. Chapoutot fasst seinen erstaunlichen Befund zu den Management-Theoretikern des Dritten Reiches so zusammen.
Paradoxerweise entwickelten sie ein nicht autoritäres Konzept von Arbeit, bei dem die Angestellten und Arbeiter aus freien Stücken in ihr Los und in die Bedingungen ihrer Tätigkeit einwilligten, in einem Raum der Freiheit und Autonomie, der mit dem illiberalen Charakter des Dritten Reiches eigentlich unvereinbar war.
Chapoutot nennt zwei Gründe für diese liberale Linie im nationalsozialistischen Führungsdenken. Zum einen war es die polykratische Struktur der Herrschaft. Es gab von der SS bis zum Reichsarbeitsdienst eine Vielfalt von Institutionen und Organisationen, die relativ autonom arbeiteten und um die Gunst des Führers konkurrierten. Außerdem nahm der Bedarf an Organisationsarbeit zu, je mehr das Reich im Krieg expandierte. Das System benötigte also Angestellte und Arbeiter, die aus eigenem Antrieb effektiv und leidenschaftlich zu Werke gingen. Der zweite Grund war ein ideologischer. Die nationalsozialistische Ideologie suggerierte, dass Klassenkampf, Unterdrückung und Unterordnung in der rassischen Volksgemeinschaft überwunden sei. Insofern sei das Zeitalter des Staates vorbei, der Menschen nur als Untergebene verwalte.
Das Zeitalter des Managements, der Menschenführung hingegen garantiere, dass jeder, indem er geführt wird, am Willen und an der Freiheit des Führers teilhat, der wie kein anderer den tiefsten Willen der germanischen Rasse begriffen und ins Werk gesetzt habe.
Der Führer gab die Richtung vor, die Geführten setzten die Vorhaben selbstständig um. In diesem ideologischen Konstrukt der Volksidentität war keine autoritäre Führung mehr nötig, sondern eine partnerschaftliche. Da alle Rassemitglieder im Prinzip gleichgestellt waren, konnte Verantwortung delegiert werden. Gehorsam machte daher frei und Arbeit Freude. Freudig erbrachte Leistung war wiederum eine Ressource, die man im Kampf gegen andere Rassen und Nationen brauchte. Chapoton stellt in seinem klar und verständlich geschriebenen Buch mehrere Vertreter dieses nationalsozialistischen Managementdenkens vor. Für die Zeit nach 1945 konzentriert er sich aber auf Reinhard Höhn. Denn dieser ehemalige SS-Oberführer und NS-Staatsrechtler avancierte nach geschicktem Taktieren 1956 zum Direktor der Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft Bad Harzburg. Als solcher beeinflusste er während des bundesrepublikanischen Wirtschaftsaufstiegs nachhaltig die gängigen Managementstrategien. In zahllosen Kursen, Büchern und Broschüren bot er eine Lehre an, die von allen antisemitischen und rassistischen Spuren gereinigt war. Die Grundgedanken aber blieben nach Chapoton dieselben. Es ging nur nicht mehr um die Volksgemeinschaft, sondern um die Gemeinschaft des Unternehmens. Auch in diesem sollte Führung durch Delegation von Verantwortung partnerschaftlich und motivierend ausgeübt werden. Höhn beriet mit diesem Konzept nicht nur Unternehmen, sondern auch die Bundeswehr, Verwaltungen und Gewerkschaften.
Die junge Bundesrepublik hatte das Harzburger Managementmodell gern übernommen, da es perfekt in die damalige politische Landschaft passte. Der Ordoliberalismus wollte eine kontrollierte Freiheit. Die soziale Marktwirtschaft zielte auf eine Integration der Massen durch Beteiligung und Mitbestimmung, um Klassenkämpfe und das Abgleiten in den Bolschewismus zu verhindern. Höhn hatte seinen konzeptionellen Referenzrahmen, die möglichst geschlossene Gemeinschaft, nie aufgegeben.
Anfang der 1970er Jahre verlor Höhn mit seinem Harzburger Modell an Einfluss, nachdem seine NS-Vergangenheit öffentlich gemacht wurde. Chapoton bezweifelt allerdings, dass dieses Denken im heutigen kapitalistischen System verschwunden ist.
Wirtschaftlich, leistungsbereit, leistungsfähig sein, sich durchsetzen in einer vom Wettbewerb geprägten Welt, um im Lebenskampf zu siegen, dieses für das nationalsozialistische Denken typische Vokabular ist viel zu oft auch heute noch das unsere.
Am Ende seines Buches diskutiert Chapoton, ob sich eine an Profit und Leistung orientierte Managementtheorie nur durch alternative, solidarische Produktionsweisen überwinden lässt. Das bleibt aber recht knapp und hat eher die Züge eines moralischen Appells. Als kritische Fallstudie zum Thema moderner Kontinuitätslinien kann sein Buch aber überzeugen. Bis heute wird Reinhard Höhns NS-Vergangenheit zwar nicht verschwiegen, aber gleichzeitig seine Pionierrolle für moderne Managementmethoden betont. Chapoton führt vor Augen, dass beides nicht voneinander getrennt werden kann.
Martin Hubert war das über Johann Chapoton, Gehorsam macht frei, eine kurze Geschichte des Managements, von Hitler bis heute. Aus dem Französischen von Clemens Klünemann, an diesem Montag erschienen im Propyläen Verlag. 176 Seiten, kosten 22 Euro. Parag Khanna ist Politikwissenschaftler und Politikberater, Vordenker und Bestsellerautor. Weltweite Beachtung fanden etwa seine Überlegungen, die er 2019 in dem Buch »Unsere asiatische Zukunft« dargelegt hat, mit der These, dass das 21. Jahrhundert das asiatische Jahrhundert ist. Jetzt hat der indisch-amerikanische Publizist wieder ein Werk vorgelegt, das für Debatten sorgen dürfte. Move heißt der Titel, über das Zeitalter der Migration. Er beschreibt darin, dass sich die Menschen in den nächsten Jahrzehnten auf der Erde anders und neu werden verteilen müssen. Parakana lebt heute in Singapur, hat aber auch einige Zeit in Deutschland verbracht, weshalb er Deutsch spricht. Mein Kollege Christian Raab-Hansel hat sich mit Parakana zum Interview verabredet.
Es gibt schon immer Freiheitsmigration, die Flucht vor Verfolgung und Unterdrückung. Es gibt Arbeitsmigration. In Ihrem Buch arbeiten Sie aber sehr deutlich heraus, dass es eine neue treibende Kraft gibt, die uns dazu zwingt, dass wir uns auf den Weg machen, die Klimakrise.
Genau, der Klimawandel. Wegen Trockenheit und Verwüstung und Waldbrände, höhere Meeresspiegel, Grundwassermangel und all diese Phänomene, die mit Klimawandel verbunden sind, das sind alle Ursachen vom Vertreiben von Menschen und Wegziehen von Menschen aus ihrer Heimat. Und natürlich, die Pandemie hat eigentlich das gar nicht aufgehalten. Mitte in dieser Pandemie gibt es immer noch die Umweltflüchtlinge der Welt, deren Anzahl noch größer ist als die Anzahl von politischen Flüchtlingen. Also wiederum, das ist ein zusätzlicher Grund, warum Leute in der Zukunft immer mehr wegziehen werden oder ständig am Umsiedeln sein werden.
Das heißt, aus Ihrer Sicht ist die Klimafrage weniger, wie wir in Zukunft mit den Folgen wie eben Trockenheit und Extremwettern leben werden, sondern wo wir leben werden?
Genau, weil sich anzupassen bedeutet, sich zu bewegen. Der Klimawandel ist jetzt, also es ist, glaube ich, zu spät, das einzudämmen. Es kann noch irgendwie kontrolliert oder gebremst werden. Aber die Folgen, die Konsequenzen, die wir jetzt schon erfahren, seit Jahren eigentlich und Jahrzehnten, die setzen sich doch fort. Auch wenn wir heute uns ganz aufgeklärt auf nachhaltbare Technik umstellen, heißt es immer noch nicht, dass die Klimakrise vorbei ist. Es gibt immer noch die Alltagsrealitäten, die ich vorhin genannt habe. Und deswegen müssen wir uns anpassen. Und wie gesagt, für die meisten heißt das, sich irgendwo neu ansiedeln.
In Ihrem Buch machen Sie sich auf die Suche nach Zukunftsregionen, in denen wir auch in 30 Jahren noch anständig werden leben können. Und Sie machen sehr deutlich, Sie glauben, weite Teile der USA werden in ein paar Jahrzehnten unbewohnbar sein. Was droht da Ihrer Meinung nach?
Und das stimmt sogar. Es herrscht nicht nur jährlich die Trockenheit im Südwesten der USA, wo ironischerweise immer mehr Menschen doch hinziehen, weil es steuerfrei ist, weil es sonnig ist. Aber es droht gerade eine sogenannte Megatrockenheit beziehungsweise eine 10 bis 20 Jahre lange Verwüstung dieser Region, wo es auch sowieso an Grundwasser mangelt. Also diese Leute, die jetzt gerade dahin ziehen, werden auch mittelfristig wieder wegziehen.
Wohin?
Nördlich, nordostlich, ins Gebirge, also ins Rocky-Gebirge, Richtung so Colorado und solche etwas inländerische Bundesstaaten und interessanterweise zurück zu der Region, wo viele von denen hergekommen sind, nämlich Michigan und diese aus der industriellen Sicht verwusteten oder deindustrialisierten Bundesstaaten des Rossgürtels und zurück dorthin ziehen. Warum? Weil diese Region eine Klimaoase ist. Also es ist gerade deindustrialisiert und taugt nicht mehr unter den heutigen Wirtschaftsbedingungen. Aber es kann auch erneut werden und wieder zur Wiederauferstehung gebracht werden, dadurch, dass so viele Menschen zurück dorthin ziehen werden, um eine klimafreundliche oder klimafreundlichere Wirtschaft aufzubauen.
Das ist eine Zukunftsregion, die Sie ausmachen. Auch Kanada, schreiben Sie, wird eine echte Weltmacht werden, weil es gut gerüstet ist für die Zukunft. Und wenn wir dann hier auf unsere Seite des Atlantiks zurückkommen, da ist Sibirien in Ihren Augen eine Zukunftsregion und da könnten aber Millionen Chinesen hinsiedeln. Und das macht schon deutlich, da kommen ganz schön Konflikte auf uns zu. Warum sollte Russland die Grenzen öffnen und aber Millionen Chinesen nach Sibirien lassen?
Also Kanada und Russland widerspiegeln sich natürlich gegenüber dem Pazifik, weil die haben natürlich ähnliche Breitengrad und ähnliches Klima. Aber was die Einwanderungspolitik angeht, stehen sie sich natürlich ziemlich anders gegenüber, entgegengesetzt sogar. Kein Land hat so absichtlich eine großzügige Einwanderungspolitik wie Kanada.
Bei Russland sieht das anders aus.
Bei Russland sieht das ganz anders aus. Aber der Nationalismus, was wir tagtäglich vom Kreml erfahren, entspricht nicht unbedingt der Realität am Boden. Man spürt in den östlichen und entvölkerten Teilen von Russlands, die ein riesen Agrarpotenzial haben, dass immer mehr Zentralasiaten, Chinesen und sogar Inder hingezogen werden, um diese Gelände, diesen riesen Teil der Erdfläche zu erwirtschaften und zu erneuern und zu modernisieren. Und es werden Fabriken gebaut, es gibt natürlich neue Bauernhöfe und so weiter. Und wer betreibt das alles? Nicht nur Russen, weil der Kreml kann eigentlich ganz wenige oder überhaupt gar keine Russen davon überreden, nach Osten zu ziehen, sondern die kommen vom Süden.
Dass die Menschen von draußen dorthin wollen, in so eine, wie Sie schreiben, Zukunftsregion, das kann ich ja nachvollziehen. Aber machen wir es mal praktisch. Sie haben ja als Wissenschaftler in der Vergangenheit schon zum Beispiel Barack Obama beraten. Werden Sie jetzt Putin oder seinen Nachfolger beraten? Wie wollen Sie dem schmackhaft machen, zu sagen, ja, wir machen die Grenzen auf, wenn andere Regionen so unbewohnbar werden und Sibirien so toll und fruchtbar ist?
Das ist gerade das Argument. Also wenn ich mit den Technokraten rede, die Beamten, die wirklich in diesen Regionen, in diesen fremden, fernen Regionen von Russland, in Sibirien, wahrhaft tagtäglich arbeiten, die sind schon dabei, genau dieses Argument zu machen. Wenn der Staat erneut werden will, wenn Russland wieder Supermacht werden möchte, dann kommt es doch darauf an, dass Arbeitskräfte angezogen werden, um diese neue Macht zu bauen. Und das ist genau der Dialog, was in der Tat passiert und gehalten wird in Russland. Nur sehen wir das nicht so von außen, weil wir schauen natürlich nur auf die nationalistische Stimmung, die vom Kreml ausgerufen wird.
Das klingt jetzt sehr optimistisch. In Ihrem Buch entwerfen Sie aber auch ganz andere Modelle, wie sich Staaten entwickeln könnten, eben zum Beispiel eher in Richtung Abschottung. Sie schreiben, Europa könnte über diese Konflikte richtig zerfallen zum Beispiel. Wir könnten sogar im Extremfall in ein neues Mittelalter zurückstürzen. Das klingt nicht so positiv wie das, was Sie jetzt gerade sagen.
Gar nicht. Und in der Tat gibt es im Buch 4 Szenarien, die ich skizziere. Und 3 von denen sind ziemlich negativ. Und das ist zwar global, nicht nur auf Europa bezogen. Aber im europäischen Zusammenhang kann man sich schon vorstellen, dass Europa zurück zum Mittelalter kehrt, indem gewisse stabile und, sagen wir mal, vom Klima gesegnete Hafenstädte oder überhaupt also skandinavische Staaten und ganze Regionen sich doch abschotten und sie halten ihr Territorium nur für sich und nehmen ganz weniger Einwanderer auf. Die Grenzen gehen hoch sozusagen. Aber interessanterweise wissen wir auch, dass seit Jahrzehnten werden europäische Gesellschaften zu Einwanderungsgesellschaften. Das heißt, es ist schon im Großen und Ganzen ein friedlicher Prozess gewesen. Auch vor allem in Deutschland ist 2015 friedlich abgelaufen. Es hätte natürlich viel schlimmer sein können, sagen wir so. Also das heißt, durch diese Erfahrung, die Deutschland gerade gemacht hat, gibt es auch die zukünftige und zwar jetzt schon entfaltende Herausforderung der alten Gesellschaft und der Notwendigkeit von ausländischen Arbeitskräften in Bereichen wie Alterspflege und Infrastruktur, Gewerbe und Maschinengewerbe und so weiter. Das heißt, man braucht schon diese Einwanderer und Deutschland hat vor allem ausgerechnet, Deutschland hat mehr als andere europäische Staaten gezeigt, wie man nicht nur Ausländer aufnehmen kann, auch in einer Krisensituation, aber die auch einsetzen kann. Und es ist gerade deswegen, dass Deutschland das einzige europäische Land ist, wo die Arbeitskräftezahl gestiegen ist in den letzten Jahren.
Sagt der indisch-amerikanische Publizist Parag Khanna. Sein neues Buch heißt Move, das Zeitalter der Migration, übersetzt von Norbert Juraschitz und Carsten Petersen. 446 Seiten sind bei Rowohlt Berlin erschienen und kosten 24 Euro. Das Interview hat Christian Raab-Hansel geführt. Sie hören Andruck, das Magazin für politische Literatur. Jemanden als neoliberal zu bezeichnen, kommt heute einer politischen Beleidigung gleich. Denn unter Neoliberalismus wird gemeinhin ein rücksichtsloser, ungezähmter Raubtierkapitalismus verstanden, eine Wirtschaftsordnung, in der der Staat möglichst wenig reguliert und sich die Stärksten durchsetzen im Wettbewerb um Profit und Rendite. Der Politikwissenschaftler Thomas Biebrecher zeigt in seinem Buch, dass der Neoliberalismus weit mehr ist als eine, Zitat, Ausgeburt der übersteigerten Fantasie seiner Kritiker. Zitat Ende. Matthias Becker stellt Biebrechers Theorie des Neoliberalismus vor.
Die Schwierigkeiten fangen bereits mit dem Wort an. Neoliberalismus, so ist immer wieder zu lesen, das sei nur ein Kampfbegriff, ein inhaltsleeres Schlagwort in der politischen Auseinandersetzung. Tatsächlich wird der Ausdruck gelegentlich undifferenziert wie ein Schimpfwort verwendet. Aber, argumentiert der Politikwissenschaftler Thomas Biebrecher, das bedeutet nicht, dass es den Neoliberalismus nicht gäbe.
Angesichts der Abwesenheit selbsterklärter Neoliberaler und dem bisweilen geäußerten Verdacht, dass der Neoliberalismus schlicht ein Fiebertraum der Linken sei, halte ich es für sinnvoll, die Bedeutung zu klären, die er für diejenigen hatte, die sich selbst als Neoliberale bezeichneten. Der Neoliberalismus muss in erster Linie als Reaktion auf die Krise des Liberalismus verstanden werden.
Die Bewegung entstand in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, als die liberalen Grundsätze durch Krieg, Revolution, Wirtschaftskrise und Nationalismus erschüttert wurden. Alte Auffassungen waren fragwürdig geworden.
Angesichts des Niedergangs des Liberalismus war es schlichtweg keine haltbare Position mehr, den ehernen Gesetzen des Ökonomischen einfach dabei zuzusehen, wie sie die Dinge ganz von selbst regeln. Die Neoliberalen sind keine Marktfundamentalisten. Im Gegenteil, in gewisser Weise ist es gerade der Markt, der zum Problem für sie wird.
Unter welchen Bedingungen sind freie und effiziente Märkte möglich? Wie können sie entstehen? Wie geschützt werden? Diese Fragestellung eint, laut Thomas Biebrecher, die diversen neoliberalen Schulen, von Freiburg über Genf bis nach Virginia und Chicago, und verbindet Denker wie Friedrich von Hayek, James Buchanan, Walter Eucken oder Milton Friedman. Es gibt ihn also, den Neoliberalismus, als, Zitat, geteilte Problematik, wenn auch nicht als klar umrissene politische Doktrin oder in sich geschlossene ökonomische Theorie. Die Antworten auf dieses Problem beschreibt Thomas Biebrecher in allen Details. Dabei zeigt sich, dass die konkreten Reformvorschläge vorläufig und zwiespältig bleiben. Zum Beispiel die Rolle, die dem Staat überantwortet wird.
Seine Hauptaufgabe besteht in der unparteilichen Durchsetzung der Spielregeln. Sonst steht zu befürchten, dass das Spiel letztlich im Chaos endet. Aber um sicherzustellen, dass das Spiel nicht kollabiert, ist es ebenso wichtig, dass der Schiedsrichter sich auf genau diese Aufgabe beschränkt und sich nicht plötzlich selbst den Ball schnappt, um ein Tor zu erzielen.
Der Staat muss die Wettbewerbsordnung schützen. Zu diesem Zweck muss er stark genug sein, um die Leistungskonkurrenz durchzusetzen. Auch gegen mächtige Interessensgruppen, notfalls auch gegen die Wählerschaft. Andererseits droht ein zu mächtiger Staat, die Freiheit zu ersticken und zur Beute eigennütziger PolitikerInnen zu werden. Ein echtes Dilemma. Ebenso ambivalent ist die Haltung zur Demokratie, wie an diesem Zitat Friedrich von Hayeks deutlich wird.
Eine Demokratie kann totalitäre Gewalt ausüben. Und es ist vorstellbar, dass eine autoritäre Regierung nach liberalen Grundsätzen handelt.
Dies sagte von Hayek übrigens mit Bezug auf den Militärputsch in Chile 1973, gegen eine demokratisch gewählte, aber seiner Ansicht nach eben totalitäre Regierung. Diese Episode sei kein Zufall, argumentiert Thomas Biebrecher, sondern Ausdruck einer grundsätzlichen Spannung im neoliberalen Denken zwischen Rechtsstaatlichkeit einerseits und Demokratie andererseits.
Die Demokratie hat aus neoliberaler Sicht das Potenzial, Gesellschaften ins Chaos zu stürzen oder in gewaltige Ausbeutungsmaschinerien zu verwandeln.
Theoretiker wie Walter Eucken oder Milton Friedman wollten die parlamentarische Demokratie nicht abschaffen, aber sie wollten doch den Volkswillen zumindest einhegen. Ihre Vorwürfe sind zahlreich. Demokratie könne in eine Tyrannei der Mehrheit ausarten. Das Volk handle kurzsichtig und seine VertreterInnen seien immer versucht, die Macht mit sogenannten Wahlgeschenken und sozialen Wohltaten zu sichern. Neben diesen bekannten Argumenten findet sich aber noch ein weiteres Motiv. Die Demokratie sei zu pluralistisch. Der dauernde Streit der Interessensgruppen lähme die Regierungspolitik. Hierin überschneiden sich die neoliberale und die autoritäre Kritik am Parlamentarismus, sagt Thomas Biebricher.
Es ist der Traum davon, den gordischen Knoten der liberalen Demokratie zu zerschlagen und endlich jemand mit starkem Besen den Saustall ausmisten oder auch den Sumpf trockenlegen zu lassen, zu dem der parlamentarische Betrieb verkommen sei.
Gerade die autoritären und technokratischen Elemente der neoliberalen Theorie blieben auch in Zukunft aktuell, vermutet Thomas Biebricher. Nachrufe auf den Neoliberalismus seien verfrüht. Sein Buch überzeugt. Er argumentiert nachvollziehbar, nüchtern und fair, denn er nimmt die neoliberalen Theoretiker ernst als Wissenschaftler, statt sie als Ideologen anzuprangern. Mit diesem Buch ist sicher noch nicht das letzte ideengeschichtliche Wort gesprochen. Der Sprung von den Gründervätern in die politische Gegenwart wirkt unvermittelt und lässt viele Fragen offen. Dennoch ein wichtiger, fundierter Beitrag zur Debatte mit zahlreichen aktuellen und brisanten Bezügen.
Soweit das Fazit von Matthias Becker. Er besprach Thomas Biebricher, die politische Theorie des Neoliberalismus. Suhrkamp Taschenbuch, 345 Seiten, 22 Euro. Er war wohl der progressivste Habsburger aller Zeiten, Erzherzog Joseph von Österreich-Lothringen, besser bekannt als Kaiser Joseph II. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts herrschte er als wohlwollender Monarch über das Habsburgerreich und setzte in dieser Zeit einige bemerkenswerte Reformen durch. Dazu gehörten die Abschaffung der Todesstrafe und der Folter, die Aufhebung der Leibeigenschaft und erste Schritte in Richtung freier Religionsausübung. Joseph II. Entfloh häufig dem höfischen Zeremoniell und unternahm ausgedehnte Reisen durch ganz Europa. 50.000 Kilometer legte er im Lauf seines Lebens zurück. Die österreichische Autorin Monika Czernin widmet diesen Reisen nun ein Buch. »Der Kaiser reist inkognito«, heißt der Titel, und Günther Keindelstorfer ist unser Rezensent.
Reisen bildet, auch wenn man Kaiser des Heiligen Römischen Reichs ist. Joseph II. War ein bildungsbeflissener Mensch, ein begeisterter Leser Voltaires und ein an Neuem grundsätzlich interessierter Kosmopolit. Entsprechend viele Reisen unternahm der reformfreudige Habsburger nach Sizilien, Amsterdam und Le Havre, nach Petersburg, Paris und auf die Krim. Joseph II. Nutzte diese Reisen nicht nur, um außenpolitische Kontakte zu pflegen, sondern auch, um seinen Horizont zu erweitern und praktische Forschungen anzustellen. Wohin es den ältesten Sohn Maria Theresias auch verschlug, er besuchte Waisenhäuser, Spitäler und Schulen, Gefängnisse, Kasernen und Werften, aber auch Gemäldesammlungen und Theater und nicht zuletzt die elenden Behausungen der Armen. In der Festung Spielberg in Brünn ließ sich der Monarch im Sommer 1766 einige Stunden lang einkerkern, um die Lebensbedingungen seiner strafgefangenen Untertanen am eigenen Leib zu verspüren. Joseph II. Nahm das alles auf sich, um das Leben der einfachen Menschen kennenzulernen und nach Möglichkeit zu verbessern. Es ist sein unkonventioneller Habitus, der Monika Czernin an Joseph II. Begeistert.
Es ist thinking out of the box. Das ist wahrscheinlich das, was mich an ihm am meisten fasziniert. Er macht Dinge, die man so mal nicht tut. Er lässt sich nicht in der Sänfte in die Kirche tragen. Er macht etwas ganz anderes. Er geht in die Hütten der Hungernden in Böhmen. Er besucht Leibeigene. Er macht etwas vollkommen anderes.
Mehr als 40 strapaziöse Reisen unternimmt Josef II. Im Laufe seines Lebens. Damit übertrifft er sein Vorbild Friedrich II. Von Preußen um ein Vielfaches. Monika Czernin rekonstruiert 9 dieser Reisen in ihrem Buch. Der zeitliche Bogen reicht von der Königs- und Kaiserkrönung Josefs in Frankfurt am Main 1764 bis zu seinem Besuch bei Katharina der Großen, mit der er in den späten 1780ern den Dnieper hinunterschippert, um die von Russlands Armeen gerade eroberte Krim zu besuchen. Czernin schreibt:
Ich habe vor allem jene Reisen ausgewählt, bei denen er Ideen für seine Reformen sammelte, und diejenigen, die, wie die nach Frankreich oder in die österreichischen Niederlande oder die märchenhafte Reise mit Katharina der Großen und Fürst Potjomkin auf die Krim, am berühmtesten sind.
Monika Czernin zeichnet Josefs Expeditionen mit ebenso kräftigen wie schwungvollen Strichen nach. Wie nebenbei gelingt der Autorin damit auch eine Biografie des bedeutenden Habsburgers. Man kann Czernins farbige Reiserekonstruktionen aber auch als eine Art Epochenpanorama des spätaufklärerischen Europa lesen. Dass Josef mit seinen ambitionierten Reformplänen im Habsburgerreich scheiterte und scheitern musste, so viel ihm in Ansätzen auch gelungen ist, liegt für Czernin auf der Hand.
Er hat Reformen sich in den Kopf gesetzt und dann hat er sie despotisch durchgesetzt. Und was er nicht bedacht hat, man kann nicht gegen das Volk regieren. Man kann auch nicht gegen die Elite regieren, nicht mal als Kaiser. Und am Ende seines Lebens hat er von beiden, nämlich vom Volk und von der Elite, Revolten gegen sich. In den österreichischen Niederlanden gibt es einen Aufstand, der von der Elite, eigentlich eine Konterrevolution. In Ungarn gibt es einen Volksaufstand, der allerdings auch von der Elite geschürt wird. Und er muss einen Teil seiner Reformen zurücknehmen. Aber alle diese Reformen, die er erdacht und teilweise durchgeführt hat, sind spätestens 1848 realisiert. Und ohne ihn hätte es den modernen habsburgischen Staat des 19. Jahrhunderts nicht gegeben.
Monika Czernin kommt Josef II. In ihrem Buch so nahe, wie man einer ins fast schon mythische entrückten historischen Persönlichkeit nur nahe kommen kann. In seinen Zielsetzungen, konstatiert Czernin, war Josef ein klassischer Aufklärer.
Josef II. Nahm an, dass eine vernunftorientierte Politik Vorurteile und Aberglauben beseitigen und die menschlichen Verhältnisse in rationaler Weise neu zu ordnen imstande wäre.
Eines der Highlights des Bands ist zweifellos die Beschreibung von Josefs Frankreichreise 1777. Der Reformkaiser aus Wien beobachtet voller Argwohn die frivole Verschwendungssucht am Versailler Hof, der seine Schwester Marie Antoinette und ihr Gemahl König Ludwig XVI. Frönen. Zugleich ist Josef entsetzt vom Elend in den armen Vierteln von Paris. Eine der zentralen Thesen Monika Czernins lautet denn auch: Die Reformpolitik Josefs II., etwa durch die Gründung des Allgemeinen Krankenhauses in Wien, habe eine Revolution nach französischem Muster in den habsburgischen Landen verhindert. In der aufklärerischen Weltsicht Josefs sieht die Autorin auch ein Vorbild für unsere Gegenwart.
Auch wir sehnen uns nach Politikern, die die Bedürfnisse der Menschen ernst nehmen. Auch wir haben Gesellschaften, die unter der zunehmenden Ungleichheit leiden. Und auch Politiker heute machen die Erfahrung, dass wenn man die gesellschaftlichen Ränder nicht wahrnimmt, dass sie sich radikalisieren und dass daraus Revolten werden.
Ob wir ähnlichen Umwälzungen entgegengehen wie die von Klassenkämpfen und politisch-philosophischen Zerrissenheiten erschütterten Gesellschaften des 18. Jahrhunderts? Schwer zu sagen. Es kann allerdings nicht schaden, sich mit historischen Konfliktlagen zu beschäftigen, die den unseren in manchem zu gleichen scheinen. Monika Czernins formidables Buch über Josef II. Bietet eine exzellente Möglichkeit dazu.
Günther Keindelstorfer rezensierte Monika Czernin: Der Kaiser reist inkognito, Josef II. Und das Europa der Aufklärung. 348 Seiten sind im Penguin Verlag erschienen und kosten 22 Euro. Thank you. Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Das schrieben Karl Marx und Friedrich Engels im Manifest der Kommunistischen Partei. Sie sahen den klaren Gegensatz zwischen Unterdrückten und Unterdrückern. Über die Klassengesellschaft und den Klassenkampf ist seither viel geschrieben und gestritten worden. Der Begriff der sozialen Klasse ist zwischenzeitlich etwas aus der Mode gekommen, und doch gibt es nach wie vor eine Debatte über das Gefühl der Klassenzugehörigkeit, die Zuschreibungen von außen, auch Diskriminierungen, die damit einhergehen. Heute ist auch von Klassismus die Rede, von Benachteiligungen oder Ausgrenzungen wegen der sozialen Herkunft. Was es heute bedeutet, in einem reichen Land in Armut aufzuwachsen und diese Prägung für immer in sich zu tragen, darum geht es in einem Sammelband, den Maria Barankow und Christian Barun herausgegeben haben. Klasse und Kampf heißt das Buch, das Timo Stukenberg nun vorstellt.
Auch wenn der Titel anderes vermuten lässt, es handelt sich nicht um ein weiteres Pamphlet mit martialischer Rhetorik, das den Kampf zwischen Arbeit und Kapital beschwört. Der Kampf, um den es hier geht, findet nämlich nicht zwischen den Klassen statt, sondern innerhalb der Arbeiter- und Armutsklasse. Es ist zuweilen ein Kampf, den die 14 versammelten Autorinnen und Autoren mit sich selbst führen. Sie ringen um ihre Zugehörigkeit zu einer diffusen Kategorie, wie Maria Barankow und Christian Barun im Vorwort schreiben.
Die Beiträge finden für unsere widersprüchlichen Leben im Kapitalismus literarische Mittel. Sie setzen sich mit den Klassenstrukturen auseinander, verorten sich in ihnen, wollen sie überwinden. Doch sie machen sich nicht zum Sprachrohr einer Gruppe, einer politischen Partei oder Strömung. Wir wollen durch persönliche Perspektiven die Missstände greifbar machen und damit eine Einladung zur Empathie aussprechen.
Dieser persönliche Zugang fällt in den kurzen und überwiegend kurzweiligen Texten sehr unterschiedlich aus. Von der wütenden Ansprache der Schriftstellerin Anke Stelling über die distanzierte Auflistung biografischer Ereignisse des Kulturjournalisten Arno Frank bis zum Beitrag der britisch-deutschen Autorin und Aktivistin Sharon Dodua Otu, in dem sie ihr Haushaltseinkommen vorrechnet. Das ist selten unbeschwert, denn natürlich geht es in diesem Buch um Armut. Zum Beispiel, wenn der Schriftsteller Martin Becker beschreibt, was es heißt, wenn das Familienglück von der Gnade der örtlichen Sparkasse abhängt.
Unser Leben spielte sich zwischen überstrapazierten Dispositionskrediten, zu Wucherzinsen neu aufgelegten Immobiliendarlehen und in der Regel leeren Sparbüchern ab. Die Bank hielt uns fest an der kurzen Leine. Natürlich hatten wir auch Glück, verdammtes Glück, aber nur im Rahmen der geduldeten Überziehung.
Dieses Buch ist dennoch nicht deprimierend, denn es zeigt neben der Ohnmacht, die Armut mit sich bringen kann, auch Zähigkeit und Kreativität, Stolz und, ja, auch Erfolg. Denn hier schreiben keine Unbekannten, sondern erfolgreiche und preisgekrönte Autorinnen und Autoren aus Literatur und Wissenschaft, Theater und Musikgeschäft. Die eigene Position lasse sich dabei nicht ohne die Klassenherkunft denken, wie Geschlechterforscherin Frances Seeg schreibt.
An einem dieser gefürchteten Schultage entschied ich mich nicht mehr auf meine Mutter zu hören und redete darüber, dass wir kein Geld hatten. Auch heute, wenn ich akademisch und in der politischen Bildung zum Thema Klassismus arbeite und dabei meine biografischen Erfahrungen einbeziehe, fragt meine Mutter oft ängstlich nach, wird es dir nicht schaden? Auch bei diesem Text war das der Fall.
Bei der Lektüre dieses Buches wird noch einmal deutlich, dass es bei Klasse längst nicht mehr nur um den weißen männlichen Arbeiter oder Erwerbslosen geht. Denn die Erfahrungen von Klasse schließen nicht nur Armut ein, sondern auch Diskriminierung, wie Rassismus und Sexismus, wie Theaterregisseurin Pina Karabulut an ihrem Beispiel zeigt.
Mit einer Altbauwohnung in Westdeutschland, einem Einkommen, das es mir ermöglicht, nach der Arbeit mit Freundinnen essen und trinken zu gehen und zu verreisen, zähle ich vielleicht für das Finanzamt zu der erwähnten Mittelschicht. Wie ich von der Mehrheitsgesellschaft gesehen werde, ist allerdings etwas ganz anderes. Bringst du verschiedene optische Features mit, zählt eben mehr die Sicht auf dich als die Schicht, in der du dich zu befinden meinst.
Die persönlichen Erzählungen schaffen Raum, um das Verständnis von Klasse zu erweitern. Wie viel zu eng der Begriff immer noch gefasst wird, zeigt auch das Beispiel der Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin Sharon Dodua Otu.
Klasse verstellt den Blick auf mich. In den 3 Jahren, in denen ich auf Transferleistungen angewiesen war, wurde ich von BeamtInnen, SozialarbeiterInnen, SchulpsychologInnen und LehrerInnen gleichermaßen verachtet. Ich wurde als migrantische, erwerbslose, alleinerziehende Mutter mit Kindern von unterschiedlichen Vätern stigmatisiert.
Dieser Sammelband zeigt eindrücklich, dass der Begriff der Klasse heute weiterentwickelt und erweitert werden muss. Es gibt das weiße, männliche Gewerkschaftsmitglied auch in Deutschland noch, aber zur Klasse der Arbeitenden und Armen zählen sich wesentlich mehr Menschen, wie dieses Buch zeigt. Neben dem traditionellen Malocher können das eben auch die Theaterregisseurin mit Einwanderungsgeschichte und die alleinerziehende Mutter sein. Beim Lesen hat man das Gefühl, den Autorinnen und Autoren dabei zusehen zu können, wie sie für die Beschreibung ihrer Klassenherkunft und Zugehörigkeit in teils schmerzhafter Selbstbefragung eine Sprache finden. Es ist das Verdienst dieses Buches, dass sie dazu nicht das Kapital von Marx heranziehen, sondern ihre eigenen Lebensgeschichten.
Soweit das Fazit von Timo Stukenberg zum Sammelband Klasse und Kampf, herausgegeben von Maria Barankow und Christian Baron. 224 Seiten sind heute bei Klaassen erschienen und kosten 20 Euro. Und das war Andruck mit der politischen Literatur am Montagabend. Die nächste Ausgabe unseres Magazins gibt es wegen der Osterfeiertage in 2 Wochen. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.